Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Still hier, oder? Könnt ihr diese Stille eigentlich genießen? Oder lässt sie euch vielleicht unbehaglich oder gar einsam fühlen? Mit dieser Frage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds und zu unserem Einsamkeitsspecial. Die dunkle Jahreszeit ist nun wirklich angebrochen und obwohl Weihnachten auch das Fest der Liebe ist, fühlen genau das viele Menschen eben nicht. Im Gegenteil, sie fühlen sich einsam. In den kommenden Folgen möchten wir genau dieses Gefühl untersuchen und besprechen. Wie gehen Menschen mit Einsamkeit um und gibt es da einen Unterschied zwischen den Generationen? Um diese Fragen in den kommenden Folgen zu beantworten, habe ich mir einen starken Partner an meine Seite geholt, den ihr bereits kennt. Die Techniker-Krankenkasse. Klar, Deutschlands größte Krankenkasse ist seit der ersten Stunde offizieller Partner von Hungry Minds und gemeinsam beleuchten wir immer wieder gesellschaftspolitische Herausforderungen. Um ins Thema einzutauchen, stelle ich euch im Folgenden den Einsamkeitsreport 2024 der Techniker-Krankenkasse vor. Wie einsam ist Deutschland eigentlich? Für den Einsamkeitsreport 2024 hat die Techniker-Krankenkasse das Meinungsforschungsinstitut Forsa mit einer Umfrage beauftragt. Es wurden knapp 1400 Menschen ab 18 Jahren befragt. Dabei kam heraus, Einsamkeit ist besonders für Jüngere ein Thema. 68% der Befragten zwischen 18 und 39 Jahren kennen das Gefühl von Einsamkeit. Auf ältere Befragte trifft das nur zu rund 50% zu. Doch junge Menschen sind nicht nur häufiger von Einsamkeit betroffen, sondern fühlen sich dadurch auch stärker belastet. Damit gehen gleich mehrere Probleme einher. Dauerhafte Einsamkeit kann auf die Gesundheit gehen, sowohl mental als auch körperlich. So leiden Menschen, die regelmäßig Einsamkeit erleben, häufiger an Müdigkeit, Stress und Erschöpfung. Das größte Problem ist, dass es sehr viel Mut erfordert, zu sagen, dass man einsam ist. Das fällt der Umfrage zufolge besonders jungen Männern schwer. Die Bundesregierung hat das Thema Einsamkeit als ein großes gesellschaftliches Problem erkannt und will etwas dagegen tun. Die im Dezember 2023 beschlossene Strategie gegen Einsamkeit enthält gleich mehr als 100 Maßnahmen, um Einsamkeit vorzubeugen und zu lindern. Die Regierung will damit für das Problem und die Nöte der Betroffenen sensibilisieren, Maßnahmen vernetzen und weiterentwickeln und die Forschung vorantreiben. Gemeinsam mit diesem Kompetenznetz Einsamkeit setzt die Bundesregierung die sogenannte Strategie gegen Einsamkeit um. Das Kompetenznetz listet bestehende Projekte und schafft Synergien. So lassen sich auf einer Angebotslandkarte wohnortnahe Aktionen gegen Einsamkeit finden. In der Karte sind beispielsweise auch alle 530 Mehrgenerationenhäuser in Deutschland verzeichnet. Sowas finde ich persönlich ja mega. Es gibt also zahlreiche Angebote, um etwas gegen Einsamkeit zu unternehmen. Aber häufig wählen wir erstmal das Ausweichmanöver. In diesem Kontext möchte ich heute in der Folge beleuchten, wie speziell junge Menschen das Gefühl von Einsamkeit kompensieren und welche Rolle Social Media dabei spielt. Flexen wir online manchmal mit unseren Freundschaften, um ja nicht den Eindruck zu erwecken, dass wir einsam sind? Zuletzt habe ich zum Beispiel ganz viele gemütliche Friendsgiving-Abende auf Social Media gesehen. Oder inwiefern zelebrieren wir online unsere Me-Time, um vielleicht vorzutäuschen, dass es für uns okay ist, alleine zu sein? Dabei würden wir manche Dinge eigentlich viel, viel lieber mit einer anderen Person machen. Antworten gibt's in dieser Folge von Janosch Schobin. Er ist Soziologe und forscht zu den Schwerpunkten Freundschaft, soziale Netzwerktheorie und soziale Isolation. Ich würde sagen, wir starten direkt durch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Techniker-Krankenkasse Hungry Minds Special rund um Einsamkeit und Janosch Schobin. Hallo, lieber Janosch. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit mir über Einsamkeit sprichst. Wir springen direkt rein. Einsamkeit ist ja ein sehr subjektives Gefühl, das alle irgendwie anders empfinden. Wie würdest du denn Einsamkeit beschreiben oder gibt es vielleicht sogar eine wissenschaftliche Definition von Einsamkeit?
Ja, wir haben auch natürlich eine wissenschaftliche Definition, aber ich starte vielleicht eher mal damit, wie Leute das so beschreiben, wenn man sie danach fragt. Also wir bekommen in Interviews, wenn die Leute danach fragen, so ganz eindrückliche Beschreibungen, also wie zum Beispiel in einem Gefängnis zu sein, wie eingeschlossen zu sein, wo nicht raus zu können. Oder ein anderes Bild, das mir mal eine junge Frau geschildert hat, war, das ist wie wenn du hinter einer Glasscheibe stehst und draußen spielen die anderen und du klopfst und sie hören dich nicht. Es sind also, manchmal wird es auch sehr physisch beschrieben, wie nicht richtig atmen können, nicht irgendwie wie gefangen sein, in sich selber gefangen sein. Solche Beschreibungen von Machtlosigkeit letzten Endes sind das häufig. Teilweise sagen Leute auch solche Sachen wie, die Einsamkeit bringt mich um. Also es wird als ein richtig belastendes, unangenehmes, drückendes Gefühl empfunden. Und wie gesagt, das ist so genauso wie du sagst, es gibt dann so eine ganze Bandbreite letzten Endes von Arten, wie man das empfindet. Von so ganz sanft wie so ein Sticheln bis hin zu so ganz drückend und unangenehm und kaum zu ertragen. Die Frage, was es dann wissenschaftlich ist, die ändert sich ja auch immer mal wieder. Also es ist ja wie bei all diesen Dingen, so Gefühle sind, kann man sagen, oder Empfindungen sind, die Worte, die wir dafür haben, sind ja nicht sehr genau. So unser eigenes Empfinden, was in uns drinnen passiert, das ist ja alles nicht sehr präzise. Und wir haben so ein paar Dutzend Worte, mit denen wir das machen. Und Einsamkeit ist halt eins davon. Und was damit jetzt in der Wissenschaft gemeint ist, ist diese Empfindung, die sich einstellt, wenn es ein Missverhältnis zwischen meinen Beziehungsbedürfnissen auf der einen Seite und den Beziehungen, die ich tatsächlich habe, auf der anderen gibt. Also wenn ich empfinde, dass die Beziehungen, die ich habe, nicht passen, dass da was fehlt, dass ich mehr brauche, dass die Beziehungen, in denen ich bin, mir nicht das bieten, was ich eigentlich bräuchte, damit es mir gut geht. Um diese Empfindung soll es im engeren Sinne gehen, in der Wissenschaft. Und das ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, die Arbeitsdefinition, mit der alle arbeiten und wie das dann aber sozusagen verstanden wird, was da alles dazugehört, was nicht mehr Einsamkeit ist, was denn schon was anderes ist, also wo beginnt die Einsamkeit, wo hört sie auf, da ziehen halt unterschiedliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedliche Grenzen. Aber so im Großen und Groben soll das gemeint sein.
Jetzt hast du gerade schon angeteasert, dass sich auch dieser Begriff in der Wissenschaft in den letzten Jahren, Jahrzehnten stark verändert hat und immer wieder neue Erkenntnisse dazugekommen sind. Lange wurde Einsamkeit ja als Krankheitssymptom betrachtet. Das heißt, das ging irgendwie mit einer Depression einher zum Beispiel und dann ist diese Person halt aufgrund dieser Depression einsam geworden und das war eben ein Symptom davon. Wovon ging man damals in der Wissenschaft aus?
Naja, ich hatte das ja schon erzählt, wir haben die grundsätzliche Theorie war, es gibt so eine Art innere Abwägung zwischen meinen Bedürfnissen und meinen Beziehungen, wie ich sie, oder der Wahrnehmung meiner Beziehung, wenn man es genauer sagen will. Und lange war also die Vermutung, das ist so eine relativ stark kognitiv vermittelte Empfindung. Das heißt, ich denke über meine Beziehungen nach, ich komme irgendwie zu dem Schluss, da stimmt was nicht und dadurch empfinde ich immer stärker über Zeit diese Diskrepanz, wenn das länger anhält. Das ging also mit solchen Sachen einher, wie also gerade mit der Veränderung von Beziehungswahrnehmung ganz stark einher. Oder auch wenn es Auslöser gab in den Beziehungen, wenn zum Beispiel Beziehungen beschädigt wurden oder weil Menschen zum Beispiel einen verlassen haben. Man ging davon aus, sowas löst dann Einsamkeit aus. Und dann war halt auch immer die These, bestimmte Sachen können sowas auch extern auslösen. Also zum Beispiel, indem ich krank werde, ziehe ich mich mehr aus meinen sozialen Netzen zurück. Und dadurch habe ich dann eine Veränderung meiner Beziehungsqualitäten. Das führt dann dazu, dass ich mich einsam fühle. Das heißt, man hatte immer so die Idee, Krankheiten sind so Auslösereignisse und die Einsamkeit ist dann was zieht einfach, was dann irgendwann danach kommt. Ähnlich bei Depressionen, so wie du das angesprochen hast, war einmal die, eine der Vorstellungen, Depressionen verdunkeln die Wahrnehmung der Welt, führen halt auch dazu, dass man eher eine Rückzugsneigung hat, man zieht sich aus den sozialen Beziehungen zurück und dadurch werden dann die sozialen Beziehungen, Bedürfnisse nicht mehr befriedigt und dadurch empfindet man dann während der Depression auch die Einsamkeit. Das war so die, ja, ich sag mal so die, die Vorstellung und die ging halt sehr stark davon aus, dass Einsamkeit dieses stark kognitiv vermittelte Gefühl ist. Dann so seit den Ende der 90er Jahren im Rahmen von so neuropsychologischen Forschungen hat sich das sehr gewandelt, weil man da feststellte, dass Einsamkeit im Gehirn in ähnlichen, beziehungsweise sogar teilweise in den gleichen Arealen verarbeitet wird wie Schmerz. Und Schmerz ist ja eher eine, ich sag mal, schnelle Empfindung. Ne? Also wenn du dir auf den Finger haust mit dem Hammer, dann weißt du sofort, dass das wehtut meistens. Also es ist eine sehr schnelle, wenig, ich sag mal, über längere kognitive Prozesse vermittelte Empfindung, sondern was sehr Plötzliches, was durch ein ganz klares Beschädigtwerden der Person einfach ausgelöst wird. Und die Idee war dann, oder die in diesem Zusammenhang aufkam, war, dass Einsamkeit letzten Endes so eine Abwandlung, in Teilen zumindest, so eine Abwandlung des Schmerzempfindens ist, die evolutiv entstanden ist, weil das Gehirn sowas abbildet wie den sozialen Körper der Person. Das heißt, man hat so eine neuronale Repräsentation nicht nur der leiblichen Integrität, sondern auch der sozialen Integrität. Also ist die Gruppe, wenn man so will, in der ich mich befinde, ist die intakt, funktioniert die, sind die Beziehungen gut? Und das tastet der Mensch relativ automatisch vermutlich ab. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann reagiert er, das ist die These, akut mit Einsamkeit, also sofort, plötzlich, so wie Schmerz halt. Und es ist ein sofortiger Reiz, der einem sagt, hier muss was getan werden, hier muss sich was verändern, sonst stellt das ein Problem dar. In dem Moment, wo das passiert, verändern sich halt die Ursache-Wirkungsvorstellung speziell jetzt in den Humanwissenschaften und der Psychologie ganz stark, weil sowas wie Schmerz ist ein bekannter Stressor. Also es ist bekannt, dass Schmerzen einfach etwas sind, das Menschen zu allen möglichen sehr komischen Verhaltensweisen motiviert, die nicht immer adaptiv sind, also die nicht immer lebensdienlich sind. Also man kennt das so aus der Schmerztherapie zum Beispiel mit diesen Schonhaltungen. Man nimmt dann irgendwelche Haltungen ein, die man hat, um einfach den Schmerz irgendwie zu vermeiden, aber sie sind jetzt nicht unbedingt dienlich, um mit dem Schmerz umzugehen. Oder langfristig halt gesehen kann sie halt zu allen möglichen anderen Symptomen auch führen. Man geht also immer mehr davon aus, dass Einsamkeit selber ein starker Stressor ist, wenn man das über Dauer empfindet. Und dass dieser starke Stressor dann wiederum sich auf die körperliche Gesundheit auswirken kann. Also zum Beispiel darüber, dass Stresshormonkonzentrationen zunehmen und man dann irgendwann Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommt. Das heißt, es hat sich sozusagen so ein bisschen umgedreht. Womit fängt eigentlich das Problem an? In Depressionen ähnlich geht man halt heute immer mehr davon aus, dass Einsamkeit selber in der Primärphase, in dieser sozialen Schmerzphase, Rückzug eigentlich sozusagen erstmal auslöst, weil das wie wenn man eine Hand auf eine Platte legt, zieht man ja erstmal die Hand zurück. Man lässt die Hand ja nicht da. Ne? Also die These ist dann, also dieser soziale Schmerz, führt erstmal dazu, dass man sich in der ersten Instanz aus den sozialen Beziehungen so ein bisschen zurücknimmt und man dann auch viel mehr die soziale Welt als Bedrohung wahrnimmt. Um dann eigentlich erst in der zweiten Phase darauf kognitiv zu reagieren, also sich dann zu überlegen, was ist hier eigentlich passiert, was muss ich an meinen Beziehungen ändern, welche Beziehungen brauche ich eigentlich. Und diese Veränderung führt halt dazu, dass man dann auch davon ausgeht, ja, in Depressionen können halt teilweise einfach auch durch Einsamkeit ausgelöst werden, weil man nämlich sich zu weit und zu stark und zu schnell aus seinen Beziehungen rauszieht und das dann Knock-on-Effekte hat, die Depressionen zum Beispiel begünstigen. Im Großen und Ganzen geht man aber dann aber davon aus, dass das nicht so eine einseitige Sache ist, sondern dass diese Sachen immer irgendwie ineinander rückwirken. Also ich kann zum Beispiel eine leichte Depression haben, dann eher irgendwie in soziale Konflikte mit meinen Menschen geraten, dann Einsamkeitsempfindungen haben, das verstärkt die Depression und so weiter. Also die Idee ist, dass da eher so komplexe Feedbackschleifen zwischen körperlicher und psychischer Gesundheit und Einsamkeit stattfinden. Das ist so, ja, ich würde so sagen, so das aktuelle Bild, das sich da zeichnet.
Und ab wann kann dann so eine Einsamkeit tatsächlich chronisch werden? Chronisch ist ja auch irgendwie voll der komplexe Begriff. Mein Kaninchen hatte früher chronischen Schnupfen und das konnte man sehen. Bei Einsamkeit sieht man das in dem Sinne ja nicht so richtig.
Ja, chronisch, das ist auch alles so, wie soll man sagen, so schwierig im Moment zu sagen. Das fängt damit an, dass wir keine guten Messungen haben über längere Zeiträume. Also was wir zum Beispiel in Umfrageforschung typischerweise machen, ist, dass wir so die Leute, wenn wir die die befragt man halt einmal im Jahr. Und dann kann man halt, dann werden sie einmal im Jahr befragt, wie einsam sie sind. Da fragt man die ja genau genommen zu einem einzigen Zeitpunkt, ob sie wie einsam sind. Und da fragt man sie, wie einsam sie in den letzten 4 Wochen waren oder wie es gerade ist oder wie oft sie das empfinden. Also gibt es unterschiedliche Weisen. Aber am Ende hat man dann ja nur einen Zeitpunkt, wo man weiß, okay, so einsam ist die Person gerade. Und dann fragt man sie in einem Jahr nochmal. Und dann kann man halt bestenfalls sowas sehen, okay, sie war vor einem Jahr einsam, sie ist jetzt wieder einsam. Und über sowas wird letzten Endes probiert festzustellen, dass Leute über längere Zeiträume einsam sind und dauerhaft einsam sind. Weil es ist nicht sehr genau erfasst. Ne? Also das
aber
ist
das
so ein bisschen
ist ja das eigentlich, sorry, wenn ich dich hier unterbreche, das ist ja eigentlich super verrückt, denn wir sehen ja oder wir haben jetzt die Erkenntnis gewonnen, dass Einsamkeit krank machen kann, beziehungsweise dass es da eben diese Wechselwirkungen, die du beschrieben hast, geben kann. Und das kostet ja, das kostet unsere Gesellschaft, unser Gesundheitssystem ja unglaublich viel Geld. Eigentlich sollten wir doch mehr investieren, um diese super relevanten Daten zu gewinnen. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, wie sollte denn das Gesundheitssystem auf diese neuen Erkenntnisse reagieren, deiner Meinung nach?
Ja, also ich meine, eine Sache, die natürlich total schön wäre, wenn das bei Hausärzten ganz normal in die Anamnese gehören würde. Wenn man solche sozialen Belastungen einfach direkt immer auch mit erfassen würde, dann hätte man das zumindest quartalsweise schon bei vielen Leuten, dass man das so nachverfolgen könnte oder die Hausärzte das zumindest sehen könnten, ob solche Belastungen dauerhaft bestehen. Sowas wäre sicherlich total sinnvoll. Viel können Leute vielleicht auch selber machen. Ich meine, wir haben heute auch ja ziemlich viel Self-Tracking. Man macht das mit allen möglichen Gesundheitsdaten. Sowas können Menschen eigentlich auch mit sich selber machen. Gibt es auch in bestimmten Arten und Weisen schon, dass man sozusagen seinen, zumindest dann grob seinen affektiven Zustand immer monitort, guckt, wie fühle ich mich. Das ist so das sozusagen innere Bild meines Zustands. Sowas gibt es ja auch Apps, die das machen. Aber für die Wissenschaft wäre es natürlich total sinnvoll, wenn wir stehende Langzeitstudien hätten, die in kürzeren Abständen Menschen befragen. Das ist aber sehr kostspielig, sehr kompliziert. Also das fängt schon damit an, dass Leute nicht gerne an Studien teilnehmen und dann halt ständig die Studien wieder verlassen. Man braucht also hohe Incentivierung und hohe Anreize, damit Leute das auch über lange Zeiträume mitmachen. Aber ja, da braucht es eine Veränderung, ich sag mal, ein bisschen der Forschungsinfrastruktur, die sehr kostspielig ist. Und Einsamkeit ist jetzt nicht das einzige Problem, das wir haben. Das heißt, man konkurriert da um knappe Mittel und man gewinnt dabei einfach auch nicht immer. So, das gehört zum Spiel dazu.
Andere Länder, würde ich jetzt mal die scharfe These aufstellen, investieren da ja deutlich mehr. Großbritannien hat zum Beispiel ein Einsamkeitsministerium eingeführt, Japan auch. In Japan gibt es sogar diesen schönen Begriff, der heißt Hikikomori, wenn ich es richtig ausspreche, wahrscheinlich falsch. Das bedeutet, wenn Menschen kaum das Haus verlassen und sich eben aus diesem Social Life komplett zurückziehen. Und eine Studie in Japan geht davon aus, dass mehr als 1 Million Menschen dort das Haus kaum noch verlassen. Und das ist ja quasi das Ergebnis einer extrem vereinsamten Gesellschaft. Diese Studie von Ziegler ist 2023 erschienen. Was können wir denn von den anderen Ländern lernen? Bräuchten wir jetzt auch ein Einsamkeitsministerium oder ist das jetzt so eine Sache, die total hyped ist, aber am Ende nichts bringt? Was machen die eigentlich genau?
Ich sag mal, das deutsche System ist ein bisschen anders strukturiert. Bei uns hat man sich ja im Rahmen dieser Strategie gegen Einsamkeit auf der Bundesebene entschieden, das Kompetenznetz Einsamkeit zu fördern. Das ist bei uns am ISS, also im Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt angesiedelt. Die Idee ist, dass das größte Problem in solchen komplexen Wohlfahrtssystemen wie unserem ist eigentlich immer ein Koordinationsproblem. Es ist ja nicht unbedingt so, dass wir nichts haben und dass wir kein Geld für dieses Problem ausgeben. Es wird nur nicht unter diesem Motto ausgegeben, also zum Beispiel haben wir ja die Altenhilfe in Deutschland, die ist relativ weit verbreitet, das ist eine Sache auf kommunaler Ebene, die basiert tatsächlich auch auf einem Paragraphen im Sozialgesetzbuch, ist allerdings so eine Art Sollleistung, also die Kommunen müssen nicht unbedingt, aber sie sollen das leisten, da sieht man immer, die Frage ist da so ein bisschen, wer finanziert und dann ist das nächste Problem, es ist eine spezifische Altersgruppe nur, die das hat. So, und da fängt das Koordinationsproblem dann irgendwie an. Einsamkeit ist zwar ein bisschen altersspezifisch, aber nicht so wahnsinnig altersspezifisch. Also man hat eine erhöhte Einsamkeit so in der hochaltrigen Gruppe zum Beispiel. Bei Menschen so ab 75 Jahren sieht man das ziemlich deutlich, weil da liegt das vor allen Dingen einfach an Auslöseereignissen, wie da versterben Freunde, da verstirbt der Partner, man wird selber körperlich häufiger krank und hat deswegen auch Schwierigkeiten, eine Beziehung zu pflegen. So, ne? Also das ist die eine Komponente. Und bei jungen Leuten dann sieht man das auch, so eine gewisse Tendenz zur Einsamkeit. Da hat das eher mit den starken Umwälzungen zu tun, vermutlich. Also das ist eine sehr dynamische Lebensphase, wo sich Beziehungen sehr schnell ändern und Beziehungsbedürfnisse sehr schnell ändern und dadurch einfach häufig Diskrepanzen zwischen Beziehungen und Beziehungsbedürfnissen entstehen. Also verlässt das Elternhaus, man sucht einen Partner, findet aber vielleicht gerade keinen. Solche Sachen, ne? Und die spielen da sehr stark rein. Und wir brauchen also eigentlich eine integrierte Politik, die auf alle Lebenslagen guckt, auf alle Altersgruppen guckt. Und wir haben im Moment aber eher so Säulen. Da ist die Altenhilfe, da haben wir was für Menschen mit Behinderungen, da haben wir was zum Beispiel in der Jugendhilfe, haben wir was für Menschen, die aus Familien mit vielen Armutsbelastungen kommen. Also wir haben so einen Flickenteppich. Und das Problem ist, das Ganze zusammenzukriegen. Und das braucht nicht unbedingt viel mehr Mittel, viel mehr Geld, aber es braucht halt viel mehr Koordination. Und das ist in so einem System, Koordination ist, würde ich sagen, so eine der schwierigsten Sachen. Und dann ist immer die Gretchenfrage, kann ein Ministerium das lösen? Kann eine Stabsstelle das lösen? Kann das eher so was wie unser Kompetenznetz lösen? Und das muss man in Deutschland ja beantworten auf der Frage des Bundes, auf Ebene der Länder und auf Ebene der Kommunen. Und das ist so... Auch ein System, muss man ehrlicher sagen, das eher von unten nach oben funktioniert. Also bei uns ist ein System, das sehr stark von unten Sachen entwickelt und dann von oben irgendwann Schutz erwartet und Unterstützung bei dem, was es entwickelt. Und so, dass ich sagen würde, bei uns ist eigentlich am wichtigsten, ist, was auf der Kommunalebene passiert. Wie dort zum Beispiel runde Tische entstehen, spezifische Stellen entstehen, die sich darum kümmern. Und danach weiter oben müssen die sich halt überlegen, wie sie das genau stützen können. Und das mag mal so in einem Bundesland so aussehen und im anderen anders.
Wir beleuchten ja in diesem Podcast speziell die Einsamkeit von jungen Menschen. Du hast jetzt schon so ein bisschen angeteasert, inwiefern sich diese von älteren Menschen unterscheidet. Also diese krassen Umbruchprozesse, Ausziehen vom Elternhaus, so die eigene Lebensrealität aufbauen. Aber eigentlich ist es doch total absurd, dass die Einsamkeit in dieser Generation so krass vertreten ist und dass du einen Job dazu hast. Eigentlich müsstest du doch arbeitslos sein, ganz spitz gesagt. Eigentlich müsstest du doch arbeitslos sein, weil unsere Generation, die ist doch so krass vernetzt. Wir können 24/7 irgendjemanden schreiben, wir können uns 24/7 im Zweifel in irgendwelche Live-Chats einhacken und dort mit Menschen in Kontakt treten, gerade auch im ländlichen Raum. Das hatten Generationen vor uns auf diese Weise ja überhaupt nicht. Warum ist Einsamkeit dennoch, also trotz dieser Vernetzung, so ausgeprägt?
Ja, das ist schwierig. Also ich meine, das ist so ein bisschen eine Gretchenfrage. Ein Effekt ist sicher die Pandemie. Also die Pandemie hat da vieles, ich denke, aus dem Gleichgewicht gebracht, was halt normalerweise einen gewissen Rhythmus hat. Also diese Einsamkeitsphase in der Jugend, die gilt in der Psychologie als das, was man normativ nennt. Das heißt, die ist für die psychologischen Entwicklungsprozesse sinnvoll und die hilft genau darin, dass man halt aus dem Elternhaus austritt, seine eigene soziale Welt aufbaut und das Einsamkeit ist dann so ein bisschen der Stachel im Fleisch, der einen auch motiviert, das alles durchzuziehen. Das heißt, da ist Einsamkeit eigentlich gut, damit diese Ablöseprozesse auch funktionieren und damit die psychologischen Entwicklungsprozesse ihren Gang nehmen. Die Frage ist halt immer, wie funktioniert das und was passiert, wenn da bestimmte andere Dinge aus dem Takt geraten? Und die Pandemie zum Beispiel hat ja eine Sache extrem krass aus dem Takt gebracht. Und ich würde mal sagen, das war relativ simpel. Das ist die Gelegenheitsstruktur, in der man Beziehungen findet und neu aufbaut. Also ich kann das bei den Studis relativ gut nachvollziehen, weil an den Unis kann man das halt gut sehen. Wir hatten total viele Studierende, die haben angefangen in Corona zu studieren und haben ihren Bachelor in Corona gemacht. Und das heißt, die haben häufig gar niemanden wirklich getroffen in dem ganzen Studium. Und was jetzt aber typischerweise aber passiert in dieser Lebensphase ist, okay, man verlässt die Schule, man kommt auf die Uni und da trifft man neue Leute, der Freundeskreis baut sich also um. Man hat auf einmal, das ist so ein bisschen wie so ein Schichtkuchen, man verliert so ein paar Freunde, man behält so ein paar Freunde aus der Schule bei und man bekommt dieses neue Segment im Freundeskreis, das jetzt aus der Uni ist. Und das trägt einen typischerweise dann relativ weit so bis in die Familiengründungsphase rein. Ist also ein ganz wichtiger sozialer Puffer, der einen stützt, der einen hält, der einen emotional abfedert und über den man aber auch im Übrigen sowas kennenlernt wie den Partner oder die Partnerin, über den man aber auch sowas erfährt wie, wohin will ich mich eigentlich entwickeln, welcher Beruf wäre für mich interessant, wie will ich eigentlich leben, was sind eigentlich meine Interessen in dieser Welt und so weiter. Das entsteht in diesem Konvoi und der fehlt jetzt einfach bei manchen Leuten einfach, der ist nicht da. So, und kann man, dann ist immer die Frage, wie schnell kann man das kompensieren? Und da ist halt so die Sache, sobald man die Hochschulen verlässt, kommt man in Umgebungen, die gar nicht mehr so, ich sag mal, natürlich darauf angelegt sind, solche Beziehungen aufzubauen. Die Arbeitswelt ist zum Beispiel sofort viel altersheterogener. Man kommt da in ein Team und in dem Team ist dann alles vertreten zwischen 20 und 60. Und wenn man Pech hat, ist man der Einzige auch irgendwie unter 30-Jährige in einem Team. Die Bundesrepublik ist ein relativ altes Land. Man muss sich klar machen, bei uns sind das Durchschnittsalter sowas wie, ich glaube, 44 oder 45 mittlerweile. Das heißt, in der Arbeitswelt hat man häufig mit Umgebungen zu tun, wo man mit 20, 25 ist man da einer unter 50-Jährigen. So, und Freundschaften zum Beispiel entstehen relativ stark unter Gleichaltrigen. Das heißt, es ist kein optimales Milieu, würde ich mal sagen, um Freundschaftsbeziehungen zu finden. Das macht es schwierig. Wenn man keine Freundschaftsbeziehung findet, hat man häufig einen schlechteren Zugang zu Partnermärkten, weil über Freunde, der hat zum Beispiel eine Schwester oder der hat eine Bekannte und einen Bekannten. Und so lernt man ja zum Teil Partner kennen. Das heißt, man ist dann komplett auf einmal angewiesen auf formelle, also Matching-Märkte, wie zum Beispiel jetzt sowas wie Tinder. Und diese Matching-Märkte oder halt solche Online-Plattformen, die dann halt längerfristige Beziehungen vermitteln, da gibt es ja auch zig von. Aber die sind, ich sag mal, auf eine gewisse Art und Weise ja weniger organisch. Da sind so, da kann man jetzt zig Sachen zu erzählen, aber eine Sache, die zum Beispiel für die Stabilität von Beziehungen relativ wichtig ist, sind andere Beziehungen. Ist eine Banalität, aber eine Freundschaft zum Beispiel hält besser, wenn man gemeinsame Freunde hat. Eine Beziehung hält besser, wenn der Freundeskreis der beiden Partner integriert ist. Solche beziehungsstabilisierenden Milieus, das ist so ein bisschen wie mit Nahrungsmitteln letzten Endes. Ne? Wenn man nicht die richtigen Sachen zusammen isst, dann ist es schwerer zu verdauen. Und so ähnlich ist das halt auch mit Beziehungen. Und ich glaube, das ist so insgesamt so ein Effekt, den man durch die Pandemie hat.
Inwiefern würdest du denn sagen, dass auch die Verbindlichkeit in Freundschaften vielleicht auch seit der Pandemie oder vielleicht auch schon davor nachgelassen hat? Jetzt hast du gerade schon Tinder und Online-Dating angesprochen. Da gibt es ja häufig die Beschwerde, dass das sehr unverbindlich ist. Manche finden das super, andere finden das nicht so cool. Und ich behaupte aber auch mal, beziehungsweise kenne ich das aus eigener Erfahrung, dass auch Freundschaften ein bisschen unverbindlicher geworden sind. Zumindest hatte ich mal vor, ich würde sagen, anderthalb Jahren so eine Phase, wo ich realisiert habe, irgendwie habe ich voll viele unverbindliche Beziehungen, auf die ich mich aber nicht so richtig verlassen kann. Und vor anderthalb Jahren habe ich dann mal so richtig aufgeräumt und geguckt, wer gibt mir wirklich ein gutes Gefühl, in wessen oder in welche Beziehungen möchte ich investieren und wo möchte auch die Gegenseite investieren. Denn es bringt ja auch nichts, wenn man selber ganz, ganz viel gibt und aber am Ende des Tages nichts zurückkommt. Ich habe jetzt niemandem die Freundschaft gekündigt, sowas nicht. Aber ich habe halt einfach ein bisschen für mich sortiert, wer lässt mein Social-Balken, den wir ja von Sims alle kennen, einfach wieder so ein bisschen grün werden? Und bei wem funktioniert das am besten und welche Beziehungen möchte ich intensivieren? Also was sagst du zum Thema Verbindlichkeit in Freundschaften?
Naja, ich glaube nicht, dass das jetzt über Kohorten, also über Geburtskohorten hinweg betrachtet, wirklich sich groß ändert. Zumindest sehen wir da in der Forschung jetzt nichts, was so darauf hindeuten würde, dass es da Riesenveränderungen gibt. Was es so ein bisschen gibt, ist, dass man glaubt, dass im höheren Alter Freundschaften wichtiger werden, so nach der Familiengründungsphase. Das hat aber auch ganz viel, also ist methodisch sehr schwierig, weil zum Beispiel eine erste Überlegung ja immer ist, Freunde sind nicht Verwandte, aber so einfach ist das nicht. Oder der Partner darf kein Freund sein. In solchen Studien haben wir immer diese Grauzonen und ganz häufig, also wenn man zum Beispiel in diesen Übergang in die Familienphase reinguckt, ist es halt einfach so, die Leute haben so mit Richtung 30 nimmt die Anzahl der Freunde ab. Also das, was du erlebst hast, ist so eine relativ typische Transition. Der Freundeskreis wird ein bisschen kleiner.
Aber woran liegt das?
Ja, das liegt ein bisschen zum Teil an Ausselektion, genau wie du das beschreibst. Du kommst jetzt in eine andere Phase rein. Deine Bedürfnisse verändern sich und Freundschaften sind ein Unterstützungssystem, das sich sehr feingliedrig an das anpasst, was du an Bedürfnissen hast letzten Endes. Wie das genau funktioniert, versteht genau genommen kein Mensch richtig. Aber weil es einfach wirklich kompliziert ist. Also es ist nicht trivial, was da passiert, sondern man muss sich vorstellen, das ist ein weltumspannendes, globales, soziales Unterstützungsnetzwerk, das sich lokal ständig neu verdrahtet und praktisch unter Beziehungsunterstützungsquanten für die gesamte Welt mobilisiert. Und wir wissen so ein paar Mechanismen, die das hat, aber im Großen und Ganzen ist es nicht es ist einfach atemberaubend kompliziert. So, also es ist einfach, das ist komplizierter letzten als Physik auf jeden Fall. Also es gehört zu diesen Sachen, die schlecht verstanden sind, weil sie zu diesen komplexen Phänomenen gehören, für die wir einfach nicht mal nicht mal wirklich gute Theorien. So. Wir können sie gerade so halb, wir können sie nicht mal richtig gut beobachten. Es gibt so einen Datensatz aus ungefähr von so 2006 bis 2008 rum, wo man mal von Facebook, wo Facebook seine Daten noch öffentlich hatte und man konnte da reinschauen. Da haben wir sowas wie so einen kleinen Snapshot, der auch ein bisschen ungenau ist von dem globalen Freundschaftsnetzwerk. Da hat man so einmal so einen Einblick da reingekriegt, dann sind die Daten wieder privat beziehungsweise komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen worden. Wir haben eigentlich nicht mal ein richtiges Bild davon, was da passiert. So, wir machen das teilweise im Kleinen so von Schulklassen, wo man Schulklassen im Längsschnitt immer wieder untersucht und guckt, wie verändern sich die Freundeskreise. Und selbst wenn man sich Schulklassen anguckt, ist es extrem dynamisch, komplex, schwer zu beschreiben. Und es gibt da wirklich schlaue Leute, die sich darüber den Kopf zerbrechen, was da passiert. Aber letzten Endes, das, was du beschreibst, ist relativ typisch, so auf so einer ganz groben Linse. In diesem Übergang in die Familienphase werden die Freundschaftsnetzwerke ein bisschen kompakter. Man hat weniger enge Freunde, man hat auch ein kleineres, erweiterten Kreis. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was passiert da? Und die eine ist natürlich, da sterben Freundschaften, aber teilweise ist es halt auch so, dass sowas wie Partnerschaften die Funktionen von Freundschaften übernehmen. Also es ist zum Beispiel, es ist zwar eine Banalität, aber wenn man Leute nach ihren engsten Freunden fragt, nennen die häufig den Partner. Wir müssen in den Studien immer explizit sagen, deinen Partner darfst du nicht meinen. So, und wenn Leute das aber so auffassen in Studien, dann hast du alleine schon deswegen Verlust an Freunden in den Studien, weil die Leute anfangen, den Partner nicht mit reinrechnen. Aber häufig ist er halt der zentrale Freund oder die zentrale Freundin ab einem gewissen Punkt. So, und das Kompakterwerden hat aber ganz viel damit zu tun, dass man jetzt in eine relativ schwierige Lebensphase häufig reinkommt, gerade so mit Richtung Familienbildung, die sehr aufwendig ist. Also die ist energetisch super aufwendig und die ist auch sozusagen für die biologische Reproduktion der Spezies super wichtig. So banal das ist, aber das ist alles sehr, sehr belastend letzten Endes und man braucht gute Beziehungen, die belastbar sind, die diese schwere Phase, die häufig geht mit Schlafentzug einher, die geht mit erhöhtem Stress einher, wenn man diese Kinder sind ja auch letzten Endes immer gefährdet und müssen versorgt werden und so weiter. Und das ist, da passiert das, was du beschreibst halt. Und dann was da ganz natürlich bei passiert, ist, dass so etwas losere Freundschaften irgendwie hinten runterfallen, anfangen zu verebben. Das ist auch gar nichts Schlimmes, weil manchmal, wenn dann High-Noon-Phase des Lebens vorbei ist, wachen solche Freundschaften wieder auf. Ne? So gerade solche Beziehungen, in denen man eher sowas erlebt hat wie Spaß, Freude, die können dann auch so einen Dornröschenschlaf von 15 Jahren ganz gut ab und irgendwann weckt man sie wieder auf, wenn es passt.
Du hast jetzt gerade schon Facebook angesprochen. Mich würde natürlich auch total interessieren, welche Rolle Social Media spielt. Also auch gerade hinsichtlich der jungen Generation. Wir sind ja sehr, sehr viel online. Und ich habe gestern eine super krass repräsentative Umfrage in meiner Instagram-Story gemacht. Nein, die natürlich nicht repräsentativ ist. Aber ich habe mal gefragt, hey Leute, mit welcher Beschäftigung oder wie kompensiert ihr euer Einsamkeitsgefühl? Bei mir ist es Safe Podcast hören und Radio hören, also einfach Stimmen um mich herum haben. Gerade wenn ich alleine im Homeoffice bin, kann ich gar nicht ab. Ich brauche dann irgendwie ja so eine Stimme, die mich so ein bisschen von der Seite voll labert, um dieses Gefühl zu kompensieren. Und zugegeben natürlich auch ganz, ganz klar Social Media. Auf jeden Fall. Und Social Media haben auch die allermeisten neben Radio und Podcast tatsächlich in meiner Umfrage angegeben. Welche Rolle spielt denn Social Media in deiner Arbeit?
Ja, tatsächlich relativ wenig. Ich habe halt Leute aller Altersgruppen interviewt und Social Media ist jetzt tatsächlich eher ein Thema bei jüngeren Leuten. Es gibt da so ein paar Themen, die aber in der qualitativen Forschung häufig auftauchen. Das eine ist die gesteigerte Sichtbarkeit von Beziehungen. Also man muss sich klar machen, Freundschaften erfüllen, wenn man so will, tendenziell zwei elementare menschliche Bedürfnisse. Das erste ist sowas wie affektive Nähe. Also sich geborgen fühlen, angenommen fühlen, geliebt fühlen, solche ganz elementaren Sachen. Das zweite ist das, was man die Erfahrung von positivem sozialen Status nennen kann. Also das ist vor allen Dingen die Erfahrung, in einer Gruppe jemand zu sein, der eine Wertschätzung erfährt, der jemand ist, der einen Status hat letzten Endes. Und Freundschaft erfüllt das je nach Freundschaftstypus mehr das eine, mehr das andere. Und ich sag mal, die bürgerliche Freundschaft, so die typischen Freundschaftsformen, die in der bürgerlichen Gesellschaft aufgekommen sind, so ich sag mal so ab 19. Jahrhundert vor allen Dingen, vielleicht so ab Ende des 18. Jahrhunderts, sind welche, in denen Freundschaft eher auf diese affektive Funktion hin eng geführt worden ist. Zumindest in westlichen, modernen Gesellschaften. Also da geht es vor allen Dingen darum, jemanden zu haben, der ihm zuhört, jemanden zu haben, der einen auch affektiv abfängt, der einen emotional unterstützt. Und diese Funktion, in der Gruppe gesehen zu werden, in der Gruppe jemand zu sein, nach außen zu zeigen, ich bin gut, ich bin angesehen, ich bin wichtig, das ist in der bürgerlichen Freundschaft nicht so das primäre Ding gewesen. Das gab es schon auch immer, ne? Da gab es auch immer einen Verein und man konnte sich mit Freunden ja auch öffentlich zeigen, aber ist nicht so primär gewesen. Das war anders zum Beispiel bei Hofe. Bei Hofe war das ganz primär. Sich mit den Freunden zu zeigen, war das Wichtigste überhaupt. Und ja, war dann irgendwie in der bürgerlichen Freundschaft weg. Mit Social Media, eine Sache, die zurückkommt, ist dieses, die Freunde zeigen, dass die Freunde cool sind, dass die Freunde Spaß haben, sich mit den Freunden zu zeigen und das von einem Publikum auszustellen. Und das macht vielen Leuten Schwierigkeiten. Also A, wenn das nicht gelingt, das ist sozusagen die eine Schwierigkeit, wenn man nicht genügend Freunde hat, um diesen positiven sozialen Status öffentlich zu zeigen, das ist sehr schlimm. Das ist zum Beispiel in so einer Gesellschaft wie Japan ein Riesenproblem. Da gibt es zum Beispiel die Kategorie des Toilet Lunches. Das ist die Scham, wenn du nicht genügend Freunde hast, um mit denen zusammen zu essen, dann ziehen es Menschen tatsächlich vor, ihr Essen zu nehmen und es in der Toilette zu essen und dabei nicht gesehen zu werden, wie sie alleine essen. Weil die Scham, öffentlich gesehen zu werden, wie man nicht dazugehört, zu groß ist. So, ne? Also das ist was manche Leute halt empfinden, wenn sie in sozialen Medien dieses Setting nicht haben, dass es ihnen gestattet, diese Bilder zu produzieren und diese Reaktionen zu produzieren, die ja immer gesehen werden. Ne? Man sieht, da hat einer geliked, was ich gemacht habe und andere sehen, dass das geliked wird. So. Diese ganze Problematik. Die zweite Problematik.
Das heißt, wir flexen mit Freundschaften. Wir flexen mit Friends.
Ja, also bei Hofe war das total wichtig. Bei Hofe ging es darum, wer zeigt sich mit dir? Wie wirst du dabei gesehen? Wer sieht dich dabei, wie du mit dem und dem, und dann ist das ja auch alles ein Status-Game letzten Endes, ne? Also wenn ich Freunde mit einem hohen Status habe und ich werde mit denen gesehen, erhöht das meinen Status und gleichzeitig ist es natürlich für die gut, weil sie werden ja mit mir gesehen, der auch einen hohen Status hat. So, das ist auch für den Herrscher, also sozusagen das passiert auch häufig vor den Augen von Herrschern, da ist es immer wichtig, okay, der gehört zu dieser Fraktion, und Herrscher wiederum ziehen ihre Macht daraus, dass sie unterschiedlichen Gruppen durch Zugangsgewährung Status zuweisen. Und das heißt, wenn der Herrscher sieht, okay, der gehört zu dieser Gruppe, dann ist der wichtig, weil der gibt mir Status. Und das ist ein Game. So, und das ist ein total wichtiges Game für Menschen. Wir sind halt auch letzten Endes so Primaten. Es tut mir leid, wir sind halt von der Psychologie immer noch ziemlich einfach gestrickt an bestimmten Hinsichten. Und dieser Aspekt, diese Wahrnehmung in diesen, ich sag mal, größeren Primatengruppen, mir wert zu sein, das ist für uns wichtig. Gilt also in der Forschung gilt das so als eine dieser elementaren Funktionen für unser Wohlbefinden. Also es ist gar nicht so neu, diese Erkenntnis, aber genau. Aber ich sag mal, was das zweite Problem ist, was häufig mit Social Media halt noch einhergeht, ist, es verzerrt halt auch den Vergleichshorizont ganz stark. Diese Arten von Medien verzerren die Wahrnehmung, wie eigentlich ein normales soziales Leben aussieht, ganz massiv, weil was stelle ich denn da aus, was zeige ich denn da? Und ich zeige da ja unter anderem, wie ich mit anderen viel Spaß habe, wie ich von anderen anerkannt werde, halt in größeren Gruppen. Und andere Nachrichten, die es ja auch total viele geben würde, werden da ja nicht gezeigt. Das ist ja eine totale Selektion. Man stellt da ja sozusagen nur das Best-of seines Lebens in der Regel aus. Und ich sehe ständig das Best-of der Leben der anderen und das führt halt dazu, dass meine Wahrnehmung, wie eigentlich, glaube ich, so sollte ein richtiges Leben aussehen. So viel Status muss man normalerweise haben, um anerkannt zu sein. Und das ist total nach oben verzerrt. Das ist sozusagen man sieht da eigentlich nur Leute mit Top-Status und immer nur in den sozusagen Hochstatus-Situationen und so. Und das ist einfach nicht gesund. Also es ist einfach nicht gesund, diesen Vergleichshorizont heranzuziehen, weil der nicht natürlich ist, sondern der ist halt ganz krass nach oben verzerrt. Und von der Einsamkeitssache her ist es halt so, wenn man die Theorie ernst nimmt, sagt sie ja, okay, es ist auch eine Wahrnehmungssache Einsamkeit. Es geht also nicht nur darum, was für Beziehungen habe ich, sondern auch, was für Bedürfnisse habe ich eigentlich. Und solche Bedürfnisse hängen ja von solchen Normen ab. Also was ist eigentlich ein guter sozialer Status? Und wenn ich dann merke, oh, ich bin da immer viel zu niedrig, dann fange ich an meine Beziehung zu zweifeln und fühle mich einsam deswegen. So, das sind so diese Themen, die da typischerweise mit Social Media aufkommen. Ein drittes Thema ist Kompensation, das, was du angedeutet hast. Also, was ist, wenn ich Beziehungen wirklich brauche und ich finde sie in meiner Lebenswelt nicht und dann nutze ich soziale Medien als Substitute? Und das ist ein schwieriges Thema, weil da immer die Frage ist, also um das beurteilen zu können, muss man ja sich immer fragen, was sind eigentlich die echten Alternativen, die eine Person hat? Also sagen wir mal, wenn ich einfach zum Beispiel physisch eingeschränkt bin und ich kann wirklich nur über Online-Medien kommunizieren, dann ist es natürlich schon so, dass das meine Einsamkeit besser dämpfen wird, als das nicht zu tun, als nicht online zu gehen. Wenn ich aber die Alternative habe, rauszugehen und echte Kontakte zu pflegen, dann ist das eine schlechte Strategie. Dann ist das sozusagen eine dumme Strategie, online zu gehen und das da zu machen. Und die Vermutung aktuell in der Forschung ist primär, dass bestimmte Leute zu solchen fatalen Strategien neigen. Also sie merken, sie haben irgendwie Beziehungskonflikte in ihrer Lebenswelt und weichen dann auf Online-Kontakte aus. Und am Anfang funktioniert das so ein bisschen, das kompensiert so ein bisschen. Und dann denkt man, ah, das hat ja funktioniert, also mache ich mehr davon. Aber in Wirklichkeit fängt man an, einfach immer mehr schlechte Substitute in Anführungszeichen zu verwenden, anstatt das Richtige zu tun. Was wäre, sich wieder richtige Beziehungen zu suchen. Und das ist so eine Sache, wo im Moment halt voran geforscht wird, weil es sind nicht die sozialen Medien per se, die Einsame machen, sondern es ist halt dieser Nutzungsstil letzten Endes der sozialen Medien, der das begünstigt. Und da ist einfach die Frage, ja, wen betrifft das eigentlich? Warum machen das manche und andere Leute machen das nicht? Wer fällt in solche fatalen Strategien und wer nicht?
Wenn wir über Social Media sprechen, fällt mir auch der Begriff MeTime ein, der ja auf Social Media sehr zelebriert wird. Also zum Beispiel, du hast dieses alleine ins Restaurant gehen angesprochen. Das wird ja auf Social Media auch manchmal als Challenge gesetzt, MeTime wirklich zu genießen. Hey, geh doch mal alleine ins Kino oder geh doch mal alleine ins Restaurant oder ins Café und lies ein Buch dabei. Und das wird dann sehr zelebriert und es wird auch immer wieder betont, dass es eben diesen Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinzeit gibt. Und davon bin ich auch überzeugt, den gibt es auch, glaube ich, wirklich. Ne? Man kann Alleinsein auch auf jeden Fall genießen. Aber was ist denn deine Einschätzung? Und dann machen wir den Sack hier auch so langsam zu. Wir kommen zum Ende dieser Folge. Was ist denn deine Einschätzung, inwiefern wollen gerade junge Menschen vielleicht auch nicht so richtig zugeben, dass sie einsam sind und zelebrieren dann deswegen diese Me-Time umso mehr und wollen eben ja sich selber gar nicht eingestehen, dass sie vielleicht doch lieber mit einer anderen Person im Café sitzen?
Also im Extrem ist das sicherlich sozusagen eine, ich sag mal, offensive Form, einfach was zu verschleiern. Ne? Also wenn man wirklich die meiste Zeit nur Me-Time hat, dann stimmt was nicht. von der Sache her, glaube ich, man sticht da in so ein Wespennest, das kompliziert ist. Ich hatte das ja ganz am Anfang erzählt. Eine Einsamkeit in der ersten Phase hat man häufig diesen Rückzugsmoment. Und jetzt kann man sich ja fragen, warum ist das evolutiv so eingerichtet, dass wir auf eine Beziehungsverletzung mit Rückzug erstmal reagieren. Und das ist so eine, ich sag mal, für die menschliche Psychologie so eine ganz allgemein komplizierte Sache, aber wir tendieren ja auch dazu, erstmal ganz häufig bestimmte Formen auch negativer Empfindungen aktiv zu suchen aus bestimmten Gründen. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, wie wir lernen. Also man muss sich klar machen, Einsamkeit triggert ja, wenn man so will, einen sozialen Lernprozess. Auf einer sowohl sozialen Ebene wie auf einer individuellen Ebene. Und Einsamkeit ist also ein Veränderungssignal, das mich vor Herausforderungen stellt, die ich irgendwie bewältigen muss. Einsamkeit wird mich immer auch verändern. Es wird dazu führen, dass ich jemand anders werde, ich mich anders verhalte. Und das ist gut. Ne? Das heißt, diese Me-Time ist letzten Endes eine Zeit, in der ich Einsamkeit verarbeite, auf irgendeine gewisse Art und Weise. Ich habe da bestimmte Verletzungen oder auch Belastungen. Ich meine, Belastung, das Soziale ist immer auch ein bisschen belastend. Es ist ja nicht nur schön. Man ist ja nicht im Sozialen und dann ist es great, sondern man ist häufig im Sozialen und es gibt bestimmte Formen von Belastung, die können unangenehmer sein oder angenehmer, aber ab einem gewissen Punkt ist Soziales auch immer mit Zumutungen einfach belastet. Das heißt, man empfindet eigentlich relativ natürlich ab einem gewissen Moment Einsamkeit in sozialen Beziehungen, einfach weil sie einen anfangen zu erschöpfen. So, ne? Und dieser Moment, der ist dann ja der Moment, in dem dann Lernen stattfindet, letzten Endes. Da gibt es in der Philosophie lange Diskussionen drüber, da gibt es so ganz eine lange philosophische Tradition, die eigentlich sagt, naja, elementare Dinge über einen selber kann man nur alleine lernen, wenn man sich mit sich selber beschäftigt. Und da ist natürlich irgendwas dran. Dieses kognitive Verarbeiten von diesen ganzen sozialen Problemen, das braucht seinen Raum, das braucht seinen Rückzugsplatz und das passiert halt in der Me-Time. Also ich würde sagen, Me-Time ist dann ganz klassisch einfach der Moment, in dem ich Einsamkeit verarbeite auf eine gewisse Art und Weise. Vielleicht nicht nur Einsamkeit, es gibt bestimmt auch noch viele andere Dinge, die ich im Me-Time verarbeite, vielleicht auch einfach Sachen, die mich interessieren und so weiter, da gehe ich auch irgendwie anderen Dingen nach, aber Einsamkeitsverarbeitung ist da wichtig. Und ganz häufig ist es halt so, die Einsamkeit, die wir im Alltag empfinden, die adressieren wir gar nicht so. Das ist halt eher so dieses, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt nach Hause. Also deswegen ist auch diese, wie gesagt, diese Sache mit, wie beschreiben wir innere Zustände und welche Worte verwenden wir dafür, sehr schwierig. Aber genau, im engeren Sinne merkt man da, ich habe ein Missverhältnis zwischen meinen Bedürfnissen sozusagen und meinen tatsächlichen Beziehungen stellt sich da ein. Die fangen an, mir auf die Nerven zu gehen.
Ich habe einen ganz schönen Begriff dafür. Ich sage immer, ich bin dann overpeopled. Den Begriff gibt es nicht
overpeopled
wirklich.
Overpeopled zum Beispiel.
Ich sage immer, ich bin overpeopled. Gerade wenn ich irgendwie auf Veranstaltungen war und dort gesprochen habe, dann brauche ich danach tatsächlich Me-Time, um eben nicht mehr overpeopled zu sein. Janosch, ich danke dir für dein Wissen und für deine Zeit. Und damit würde ich sagen, machen wir den Sack zu.
Ja, Ronja, vielen Dank.
So, und wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn wir euch vielleicht sogar inspiriert haben, euch mit euren eigenen Einsamkeitsgefühlen zu beschäftigen, dann geht doch einfach mal in die Analyse und macht so ein kleines Check-in. Wann fühle ich mich besonders einsam? In welchen Situationen? Und wie versuche ich, dieses Gefühl zu kompensieren? Zu welchen Mitteln greife ich? Und dann eben auch zu schauen, welche Beziehungen um mich herum tun mir wirklich gut. Also welche Beziehungen laden meinen Social-Balken wie bei Sims wieder auf. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns zum nächsten Mal, denn das war die erste von 3 Folgen in unserem Einsamkeits-Special mit der Techniker Krankenkasse. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschö! Stay hungry.